das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen am Montagabend.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es ist die Lieblingsrolle von US-Präsident Donald Trump, in der er sich zum Ende des Jahres wieder versucht, die des Friedensstifters, in herrschaftlicher Umgebung seines Anwesens in Florida, wo er gestern noch den ukrainischen Präsidenten Zelensky empfangen hatte, war heute der israelische Ministerpräsident Netanyahu zu Gast. Doch viel Konkretes zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gab es nicht. Und auch was einen möglichen Frieden in Gaza angeht, läuft es längst nicht so, wie Trump es sich vorgestellt hatte. Die nächste Phase seines Friedensplans ist nicht in Sichtweite. Und dazu kam heute auch noch ein Anruf vom russischen Präsidenten, in dem Wladimir Putin einen Vorwurf gegen die Ukraine erhob, der Folgen haben könnte. Jan Koch.
Wieder diese Einfahrt. Wieder ein Staatstreffen und schon wieder geht es um Frieden. Doch hier steigt jemand aus, der eigentlich dachte, heute allein im Zentrum zu stehen. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, denn eigentlich sollte es um den US-Friedensplan in Gaza gehen. Doch dann ist was ganz anderes Thema, die Ukraine, Russland und ein mutmaßlicher vereitelter Angriff der Ukraine auf ein Anwesen Putins. Wissen Sie, wer mir davon erzählt hat? Das war Präsident Putin. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass er angegriffen wurde. Das ist nicht gut. Eine neue Eskalation. Davon war gestern noch nichts zu spüren am gleichen Ort mit anderem Staatschef, wo der selbsternannte Friedenspräsident mit sich, mit Zelensky, zufrieden war. Doch nun kommt ein Tag danach von Russland diese Anschuldigung. Die Ukraine dementiert, Russland lüge, sie hätten die Residenz nicht angegriffen. US-Präsident Trump scheint Putin zu glauben. Es ist eine Sache, offensiv zu sein, weil sie offensiv sind. Es ist eine andere Sache, sein Haus anzugreifen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für sowas, das geht nicht. Doch zurück zu dem, um den es eigentlich gehen sollte, Netanyahu. Weil auch hier gibt es Gesprächsbedarf. Hier will Trump Erfolge feiern. Denn der Gaza-Friedensprozess stockt und es heißt, Washington sei genervt. Trump wollte eigentlich schon im Dezember Phase 2 des sogenannten Friedensplans verkünden. Die Entwaffnung der Hamas, einen Rückzug Israels und des Militärs aus dem Gazastreifen und die Einsetzung einer Übergangsregierung. Doch die Hamas lehnen eine Entwaffnung zum jetzigen Zeitpunkt ab und Israel als auch die Angehörigen fordern weiterhin die Herausgabe der Überreste der letzten Geisel. Wie wichtig Trump für Netanyahu ist, zeigen seine Bemühungen über das ganze Jahr. Es ist bereits sein 5. Besuch. Netanyahu braucht Trump und die USA als Partner, auch um in Israel innenpolitisch Stärke zu demonstrieren. Nach gut 2 Stunden ist ihr heutiges Treffen vorbei. Bei der anschließenden Pressekonferenz gibt es vor allem Lob auf beiden Seiten und sogar einen Preis, den Israel-Preis, der noch nie an einen Nicht-Israeli gegangen ist. Wir verleihen den Preis dieses Jahr an Donald Trump für seine enormen Bemühungen um Israel und das jüdische Volk. Und dann ging es doch noch um Gaza. Dort drängen sie auf Fortschritte, darauf, dass die Hamas ihre Waffen abgibt. Wenn sie nicht abrüsten wollen, wozu sie auch zugestimmt haben, dann werden sie bezahlen müssen. Das wollen wir nicht. Sie müssen abrüsten, in kürzester Zeit. Es sei ein gutes Treffen gewesen. Doch welche Schritte in Richtung Frieden konkret verabredet wurden, bleibt unklar.
Dazu Sarah Schmidt in Washington. Sarah, vor dem Treffen schien es so, dass die US-Regierung unzufrieden ist mit dem Vorgehen Israels. Wie sieht es jetzt aus?
Ja, Benjamin Netanyahu scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben, indem er Donald Trump den Israel-Preis verleiht. Das ist ja tatsächlich eine große Ehre, die höchste zivile Auszeichnung Israels. Aber Benjamin Netanyahu hat vielleicht beobachtet, dass solche Preise bei Donald Trump gut ankommen. Er hat ja zum Beispiel den umstrittenen FIFA-Friedenspreis verliehen bekommen. Das ist noch gar nicht so lange her. Apple-Chef Tim Cook hat ihm eine Statue mitgebracht mit einem goldenen Fuß. Also wer bei Donald Trump zu Besuch ist, schmeichelt ihm mit Preisen, das konnten wir im letzten Jahr beobachten. Donald Trump hat gesagt, dass Netanyahu hin und wieder etwas kompliziert sein könnte, hat ihn aber gleichzeitig als engen Freund bezeichnet. Beide haben sich ihrer Freundschaft versichert und Donald Trump hat gesagt, dass Israel sich eben an das Abkommen halte. Und gleichzeitig hat Donald Trump aber in Richtung Hamas gedroht, sie müsse mit Konsequenzen rechnen. Insofern freundliche Worte gegenüber Netanyahu und starke Drohungen in Richtung der Hamas.
Sarah, wir haben es gerade auch schon gehört. Vor dem Treffen mit Netanyahu hat Präsident Trump schon mit Russlands Präsident Putin telefoniert, mit den neuen Vorwürfen Russlands, die Ukraine habe eine Residenz Putins beschossen. Was heißt das für die Ukraine-Verhandlungen?
Naja, für Zelensky sind das erst einmal schlechte Nachrichten. Wir wissen ja noch nicht genau, was passiert ist, und Donald Trump offenbar auch nicht. So hat er es zumindest beschrieben. Er hat gesagt, dass Wladimir Putin ihm am Morgen von diesem Angriff erzählt habe. Trump wurde dann von Reportern gefragt, ob er denn wüsste, was passiert sei. Und da hat er gesagt, nein, es könnte auch sein, dass nichts passiert sei. Aber da Putin ihm das erzählt hätte, scheint er dem Ganzen erst einmal Glauben zu schenken. Denn er sagt auch, das sei ein gutes Gespräch mit Putin gewesen.
Dass Trump versucht, weltweit den Friedensmacher zu geben, wie wird das innenpolitisch bewertet, also auch im republikanischen Lager?
Da gibt es unterschiedliche Perspektiven. Eine neue Umfrage hat gezeigt, dass es tatsächlich Leute, also in seinem Magerlager, seine Anhänger gibt, die gut finden, dass Donald Trump weiterhin die USA führend auch auf der außenpolitischen Bühne präsentiert, sich als starken Mann präsentiert. Aber es gibt auch ehemals enge Anhänger aus dem Magerlager, die eben sagen, das ist doch nicht die America First Politik, die man uns versprochen hat. Und insofern ist das ein etwas gemischtes Bild, gerade in seiner Anhängerschaft.
Sarah Schmidt, vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank nach Washington. So ruhig und besinnlich sich die meisten Menschen das Weihnachtsfest wünschen, so laut wird es jetzt in der Woche danach. Vielerorts wird schon gezündet und die Vorbereitungen auf die große Knallerei zum Jahreswechsel ist im vollen Gange. Seit heute werden Raketen und Böller wieder offiziell verkauft. Doch laut werden jetzt auch wieder die Forderungen nach einem Böllerverbot von Umwelt- und Tierschützern, aber auch von der Polizei. Denn gerade in der Silvesternacht werden Einsatz- und Rettungskräfte immer wieder gezielt mit Böllern angegriffen. Die Bundesregierung will jetzt deutlich schärfer gegen solche Gewalt vorgehen. Iris Seiram.
Szenen aus der vergangenen Silvesternacht wie hier in Düsseldorf, als die Feuerwehr nur unter Polizeischutz ihre Einsätze fahren konnte. Raketen und Flaschen sollen auf sie geflogen sein. Bundesweit beklagen Rettungskräfte seit Jahren den Anstieg von auch gezielten Angriffen.
Haben wir auch im letzten Jahr wieder erlebt, dass ein Fahrzeug von einem Stein getroffen wurde, dieser tatsächlich das Fahrzeug geschlagen hat und nur um ein Haar die Insassen verfehlt hat, sodass es hier zum Glück nicht zu schweren Verletzungen kam.
Wenngleich die Zahlen in Berlin zuletzt an Silvester gesunken waren, meldet das Bundesinnenministerium einen bundesweiten Höchststand für das gesamte Jahr 2024 bei Gewalttaten gegen Feuerwehr und Polizei. Seit 2015. Im vergangenen Jahr seien 106.875 Beamte betroffen und 2.916 Beschäftigte von Rettungsdiensten. Bundesjustizministerin Hubig legt nun einen Gesetzesentwurf vor, mit dem sie die Strafbarkeit für solche Angriffe anheben möchte. Bislang kann dafür eine Geldstrafe und bis zu einer maximalen Freiheitsstrafe von 3 Jahren verhängt werden. Künftig sollen mindestens 3 Monate bis zu 5 Jahren möglich sein. Zitat: Wer Menschen angreift, die im Dienst für die Allgemeinheit stehen und dabei besondere Gefahren auf sich nehmen, handelt besonders verwerflich und muss entsprechend bestraft werden. Neu in dem Gesetz ist auch, dass Angriffe auf Angehörige sogenannter Heilberufe umfasst werden, also etwa auch Ärzte. Doch nur ein höheres Strafmaß sehen Interessenvertreter kritisch.
Aus unserer Sicht reicht das natürlich nicht. Das ist erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen viel mehr Primärprävention. Wir brauchen viel mehr Schutz und Ausbildung der Leute, die vor Ort diesen Gewaltvorfällen ausgesetzt sind.
Die Feuerwehr fordert schnellere, konsequentere Verfahren.
Grundsätzlich denken wir, wäre es erstmal wichtig, die bestehenden Regelungen tatsächlich anzuwenden.
Der Entwurf der Ministerin muss noch im Kabinett abgestimmt werden, bevor er im Parlament beraten werden kann. Ein generelles Böllerverbot plant die Bundesregierung zurzeit nicht.
Tja, die Debatte ums Böllerverbot gibt es jedes Jahr aufs Neue. Zugleich hat laut Statistischem Bundesamt der Import von Feuerwerkskörpern bis September um 63% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen. Die einen befürchten dadurch mehr Gewalt und eine unnötige Belastung der Umwelt. Die anderen wollen die Tradition bewahren und keine pauschalen Einschränkungen. Tom Garus ist in Berlin. Tom, wie ist denn der Böllerverkauf am ersten Tag angelaufen?
Wenn man sich umhört in den Läden, dann hört man immer wieder von einer hervorragenden Nachfrage nach Regalbrettern, die kaum aufgefüllt werden können mit den Raketen, mit den Knallern, mit den Batterien. Dass es also richtig, richtig gut läuft. Ich habe mit einem Käufer gesprochen, der sagte, er habe den Eindruck, viele fürchten nun ein Böllerverbot und wollten es nochmal so richtig auskosten, knallen zu können, ganz legal. Und ein Verkäufer sagte mir, dass er vermutet, dass viele auch nochmal ihre Lager quasi auffüllten, auch aus Angst vor einem künftigen Böllerverbot. Der Laden hier hinter mir zum Beispiel hatte einen richtig guten Verkaufstag. Der wollte heute bis 0 Uhr noch verkaufen. 18 Uhr war jedoch Schluss. Da ist hier die Polizei und der Zoll angerückt. Die haben hier eine verdachtsunabhängige Kontrolle durchgeführt, wie Sie gesagt haben. Und offenbar sind sie fündig geworden. Ich habe mit dem Inhaber gesprochen, der sagte, offenbar seien die Feuerwerkskörper nicht richtig gelagert worden. Deswegen ist der Verkauf hier heute erstmal beendet. Also die Behörden in Deutschland kontrollieren sehr umfassend, denn es kommen auch relativ viele illegale, nicht zertifizierte Knaller und Böller aus dem Ausland, aus China, meistens viel eingekauft über den Onlinehandel, gelangen aber auch über Polen und Tschechien zu uns in die Läden. Und die Behörden warnen und weisen darauf hin, dass man auf das CE-Zeichen, also die Sicherheitsüberprüfung durch die Europa, durch die EU, dass man darauf achten sollte, sowie auf weitere Sicherheitsmerkmale.
Tom Garus in Berlin, herzlichen Dank. So, und jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
China hat ein groß angelegtes Militärmanöver vor Taiwan gestartet. Beteiligt daran sind Marine, Heer, Luftwaffe und Raketeneinheiten. Es werde unter anderem eine Blockade von Taiwans Häfen simuliert, sagte ein Sprecher. Die Übung sei auch als Warnung an Kräfte zu verstehen, die sich von außen einmischen würden. China betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil, der wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA hatten zuletzt angekündigt, in größerem Umfang Waffen an Taiwan zu verkaufen. Der Vorschlag der Kassenärztlichen Vereinigung, von Patienten eine Gebühr von 3 bis 4 Euro pro Arztbesuch zu erheben, stößt auf Kritik. Von der Stiftung Patientenschutz hieß es, es gehe nur darum, Kasse zu machen. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands Rock warnte vor einer abschreckenden Wirkung der Gebühren auf arme Menschen. Die Alpen in Bayern sind stark vom Klimawandel betroffen. Die sogenannte Null-Grad-Grenze verschiebt sich immer weiter nach oben. Das hat eine Datenanalyse des Bayerischen Rundfunks ergeben. Demnach erwärmt sich der Alpenraum etwa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Bei einem Temperaturanstieg um 2 Grad werde die 0-Grad-Grenze auf rund 1500 Meter steigen. Ohne Kunstschnee wird es immer schwieriger, in den Alpen Ski zu fahren.
Wenn wir zurückschauen auf die Nachrichten des Jahres, dann sehen wir, 2025 hat einige Anlässe geboten, betrübt bis grimmig auf die Welt zu blicken. Denn für viele Kriege, Krisen und anhaltende Konflikte wurden keine Friedenslösungen gefunden. Und trotzdem ist es wie immer eine Frage der Perspektive, wie man auf dieses Jahr zurückblickt. Denn es gab auch die Nachrichten, die Zuversicht geben und Mut machen. Laura Bisch und Paul Jens über das Positive dieses Jahres.
Im Rückblick viele Katastrophen. Der andauernde Krieg in der Ukraine, ein Hurricane über der Karibik, eine Klimakonferenz ohne Durchbruch und der nicht enden wollende Nahostkonflikt. Vielen bleiben vor allem die negativen News aus dem Jahr 2025 im Kopf.
Wir sind in so einer Negativitätsschleife und müssen den Leuten eigentlich klar machen, dass wir so viele positive Entwicklungen haben, auf die wir schauen könnten und dass wir die Leute dann mitnehmen und diese Leute mit uns zusammen in der Zukunft entwerfen.
Denn es gibt sie auch, die Erfolgsgeschichten, Indien etwa. Im Juli verkündet die dortige Regierung, dass 50% der installierten Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien kommt. Damit erreicht Indien ein Ziel des Pariser Klimaabkommens 5 Jahre früher als vereinbart. Ein wichtiger Erfolg für das bevölkerungsreichste Land der Erde. Denn Indien ist aktuell noch der drittgrößte Treibhausgasemittent der Welt nach China und den USA.
Was erneuerbare Energien angeht, Wind, Wasser, aber vor allen Dingen auch Solar, erleben wir seit Jahrzehnten einen Boom, der auch von den optimistischsten Kritikern tatsächlich falsch eingeschätzt worden ist. Also wir haben eine enorme Dynamik in diesen Märkten und wir erreichen auch da unsere Ziele viel schneller, als wir gedacht haben.
Das gilt auch für Deutschland. Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix steigt. In den Monaten Juli, August und September betrug er gut 64% der inländischen Stromerzeugung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts Rekord für ein drittes Quartal. Parallel dazu steigen auch die Neuzulassungen von E-Autos. Diese machen inzwischen ein Fünftel des Marktes aus. Ein weiterer Megatrend, die Gesundheitsforschung.
Bislang ist es eigentlich so, dass mit der Schrotflinte auf eine Erkrankung geschossen wird und über mRNA und über den stärkeren Einsatz noch von KI etc. im Bereich Gesundheit werden wir in der Lage sein, wirklich dieses Zeitalter der personalisierten Medizin. Jeder bekommt für sein individuelles Problem eine Lösung, werden wir sehen können, dass wir in dieses Zeitalter demnächst eintreten werden.
Auch was die Früherkennung von Erkrankungen angeht. Die Johns Hopkins University arbeitet an einem Bluttest, mit dem sich eine Krebserkrankung schon Jahre vor Symptombeginn feststellen lassen soll. Und auch in Deutschland wird weiter geforscht. Das zeigen steigende Patentanmeldungen. Schon jetzt können beispielsweise Forschende des Fraunhofer-Instituts in Stuttgart mit Hilfe eines Bluttests Bauchspeicheldrüsenkrebs frühzeitig erkennen. Also auch etwas Licht im Schatten. Trotz aller Krisen gibt es zumindest gute Gründe, mit etwas Hoffnung in das neue Jahr zu starten.
Und wenn dieses Jahr auf dem Absprung ist, dann ist die Zeit gekommen für die, die den perfekten Absprung nun wirklich beherrschen. Die Skispringer bei der Vierschanzentournee. Heute das Auftaktspringen in Oberstdorf. Die Schattenbergschanze als erste Bühne, auch für die deutschen Springer, die den Gesamttitel nach 24 Jahren gerne mal wieder gewinnen würden. Die haben sich auch gut verkauft und einer von ihnen landete schließlich sogar auf dem Podest. Inken Pallas.
Ein bisschen ungläubig schaut er schon auf seinen Pokal. Sich hier als Dritter den Fotografen zu präsentieren. Für Felix Hoffmann ein traumhafter Tourneeauftakt. Mehr als 25.000 Zuschauer feuern den Sechsten nach dem ersten Durchgang richtig an. Und Hoffmann beweist im Finale gute Nerven, ein perfektes Fluggefühl. Und er landet nach 136 Metern. Damit ist schon klar, dass er sich um einige Plätze verbessert. Die Teamkollegen gratulieren zunächst zu Rang 4. Der mit Abstand beste Skispringer Domen Prioc. Mit Sprüngen auf 141,5 und 140 Meter ist der Slowene unschlagbar. Sein Teamkollege Timi Seitsch bekommt Applaus als Zweiter, wird aber nach der Kontrolle des 3 mm zu langen Sprunganzuges disqualifiziert. Hoffmann rutscht einen Platz nach vorne.
Ja, Vierter war ja auch zufriedenstellend, vor allem mit den Sprüngen. War dann gerade hinten bei den Kollegen auch noch Interviews geben. Auf einmal kam der Ralf angerannt. Es gab wohl eine Disqualifikation. Du musst vor, schnell Siegerehrung, Podest, hast die Startnummer noch. Und ja, machen wir jetzt noch schnell bei der Siegerehrung.
Auf dem Podest Domen Prioc, Daniel Schofenig aus Österreich und Felix Hoffmann. Diese drei mit korrektem Material.
Es wird auch konsequent hier durchgegriffen und wenn es nicht passt, dann passt es nicht aktuell. Und dann ist es egal, ob man Erster, Zweiter oder Letzter ist.
Dritter Felix Hoffmann, Fünfter Philipp Raimund. Das tröstet auch die viel zu früh gelandeten Kollegen.
Na gut, und wir springen rüber zum Wetter und damit zu dir, liebe Claudia. Was erwartet uns denn da zum Jahreswechsel?
Der Jahreswechsel, der bringt verbreitete Temperaturen knapp über 0 Grad und dazu doch für viele dichte Wolkenfelder und etwas Regen im Norden, Schneeregen in den Mittelgebirgen und Richtung Sachsen. Auch in Thüringen immer wieder Schneeregen, da sind nur 0 bis 1 Grad, sonst nach Nordwesten und Westen 3 bis 5 Grad, im Westen meist trocken, genau um 0 Uhr. Im Süden Richtung Alpenrand minus 5 Grad, aber auch immer mal wieder Wolkenlücken und schneien wird es dann auch in Bayern, insbesondere Richtung Bayerischer Wald, bei Temperaturen von minus 1 Grad. Und insgesamt bringen die nächsten Tage noch so ein bisschen Regen, Sprühregen und auch Schnee. Heute beispielsweise gefrierenden Regen im Thüringer Wald und auch Richtung Erzgebirge, Fichtelgebirge in Franken, dann weiterreichend bis nach Baden-Württemberg. Jetzt im Moment wird das, was von Norden her kommt, meist eher der Regen sein. in Brandenburg dann auch etwas Schneefall. Und vor allen Dingen da, wo der Regen fällt, kann es in der Nacht wieder so kalt werden, dass diese Nässe gefriert. Also verbreitet über der Mitte und auch dem Norden Baden-Württembergs und Bayerns Glättegefahr. Insbesondere natürlich in den höheren Lagen, aber nicht nur da. Und in der Nacht wird sich dieses Wolkenband dann weiter nach Süden verlagern, hat noch ein bisschen Schnee dabei, insbesondere im Südosten Bayerns und auch im Alpenvorland. Von Norden her morgen mehr und mehr Auflockerungen und dann auch viel Sonnenschein. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 0 bis minus 10 Grad. Minus 10 Grad in höheren Tälern der Alpen. Nach Nordwesten in Richtung Küste um die 5 Grad plus. Es geht also noch mal in den Minusbereich, wird noch mal frostig. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von meist minus 1 Grad in den Mittelgebirgen, sonst 5 bis 7 Grad im Nordwesten. Insgesamt im Norden meist Temperaturen im Plusbereich. Die nächsten Tage bringen dann noch mal ein neues Wolkenband am Mittwoch. An Silvester von Nordwest nach Südost Regen, in den höheren Lagen auch Schnee, südwestlich davon sonnig. Am Donnerstag am ersten Tag des neuen Jahres stürmisch an der Küste, sonst dichte Wolken.
Wetter zum sich die Hände warm reiben. Und wir sagen danke, Claudia. Dankeschön. Das waren unsere letzten Tagesthemen in diesem Jahr. Wir wünschen jetzt schon mal einen guten Rutsch und alles Gute für 2026.
Hier im Ersten geht es jetzt aber erstmal weiter mit der Pate Teil 2.
Und natürlich im neuen Jahr sehen wir uns dann sehr gerne wieder mit neuen Tagesthemen am 1. Januar.
Einen schönen Abend.
Tschüss.